Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken, euer Praktikum für die Ohren. Heute sind wir in Duisburg unterwegs und haben einen Gast für euch besorgt und auch für uns, der uns jetzt mal seinen Werdegang vorstellt. Wer bist du, wie heißt du und wo sind wir hier?
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Ayham Al-Azaz. Ich bin ein syrischer Zahnarzt. Und wir sind in Duisburg-Marxloh.
Du bist Zahnarzt und wir haben ganz viele Fragen an dich, wie das so funktioniert, wie man das wird, was vielleicht gar nicht so einfach war für dich, hier Zahnarzt zu werden. Mhm. Und das Erste, was ich sagen möchte, geh noch ein bisschen näher ans Mikrofon dran.
Ja, okay, machen wir.
Perfekt. Sollen wir einfach direkt einsteigen oder willst du noch irgendwas sagen?
Ja, hallo, ich bin auch da.
Pascal ist auch da, das ist sehr schön. So, du bist Zahnarzt, du hast aber nicht hier studiert.
Richtig. Ich habe in Syrien studiert und ich habe mein Studium in Damaskus abgeschlossen und ich habe in Düsseldorf mein Studium anerkennen lassen.
Richtig.
Da habe ich meine Approbation erhalten. Das war vor sieben Jahren. Genau. Das war 2019 habe ich die Approbation erhalten und seit 2019 arbeite ich bei mehreren Stellen als angestellter Zahnarzt.
Du hast in Syrien dein Studium abgeschlossen, auch ganz normal. Und dann bist du hingekommen. Wie alt warst du, als du hier rübergekommen bist?
Ich war 23.
Du bist jetzt wie alt?
33.
Das heißt, du hast innerhalb von 10 Jahren die deutsche Sprache gelernt, dein Studium anerkennen lassen und bist jetzt Zahnarzt hier.
Ganz richtig.
Das hört sich nicht so einfach an.
Ja. Man muss auf jeden Fall sehr Mühe geben, damit das eigentlich alles dann geschafft wird, muss ich ehrlich sagen.
Ist das Studium in Syrien gleichzusetzen wie das Studium in Deutschland? Lernst du genau das Gleiche? Lernst du irgendwas anderes? Ist das schwieriger, leichter?
Genau. Also alles Lernmaterial ist eigentlich das Gleiche.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall so kleine Differenz einmal gefunden. Aber alles in allem, sag ich mal, also in Syrien muss man halt 5 Jahre studieren. Hier ist auch 5 Jahre studieren. Und die letzten 2 Jahre muss man halt mit Patienten arbeiten. Genauso hier auch in Deutschland muss man die letzten 2 Jahre halt mit Patienten arbeiten. Genau, also so einen großen Differenz habe ich nicht gefunden. Halt nur die Sprache halt. Also hier muss man auf jeden Fall die Fachsprache beherrschen, damit halt alles dann geklappt wird. Und das sind die latine Fachbegriffe. Und das sind eigentlich nicht einfach.
Und das musst du in Syrien nicht können?
Nein, weil wir stehen ja halt auf Arabisch und alles halt, auch die Fachbegriffe sind halt auf Arabisch.
Ja.
Deswegen, das war eigentlich gar nicht so schwierig.
Weiß ich nicht. Okay, das heißt, du warst mit 23 fertiger Zahnarzt?
Genau, also mit 23 war ich ein fertiger Zahnarzt. Ich habe auch ein Staatsexamen in Syrien gemacht und abgeschlossen. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich auch in Deutschland einreise.
Okay. Und dann, wie lief das ab? Du hast dir überlegt, aus Syrien, ja, ich will jetzt nach Deutschland.
Genau.
Was hast du dann gemacht? Also Wohnung gesucht, irgendwelche Papiere beantragt, wie lief das ab?
Genau, also als erstes habe ich ein Visum beantragt. Man muss halt ein Visum beantragen. Erstmal auch Wohnung suchen, also durchsuchen auch durch einen Freund von mir, hat er auch ja eine Wohnung für mich gesucht und habe ich die Papiere einfach bei Botschaft einmal alles dann abgelegt und dann habe ich so ungefähr ein Jahr gewartet, bis das alles dann durch ist und dann habe ich eine Okay bekommen.
Und dann warst du einfach hier?
Genau, man muss auf jeden Fall dann auch so ungefähr eine Summe zahlen, dass halt, damit hier ein Leben gesichert wird. Also ungefähr, das war ungefähr 12.000 Euro, muss man halt in eine Bank legen.
Okay.
Genau. Das sind halt für ein Jahr, damit die auch ja Regierung mal weiß, also in diesen 12 Jahren wird halt alles dann gesichert, von Wohnung zu ja, also alles Material, was man braucht, damit das Studium einmal anerkennen wird.
Und dann hast du gesagt, dann warst du hier, hast deine Wohnung gehabt, du hast hier Freunde gehabt, die dir geholfen haben.
Ja, also, okay. Also so schnell geht das eigentlich am Anfang nicht.
Wegen Sprache. Das klingt alles sehr, sehr schnell.
Sehr einfach.
Aber, ja, also die erste Herausforderung war eigentlich die Sprache. In den ersten 2 Jahren könnte ich eigentlich nicht so viele Freunde haben, weil die Sprachbarriere war auf jeden Fall schwierig. Dann habe ich erstmal eine Wohnung gesucht, dann habe ich die Sprachkurse einmal besucht. Und durch die Sprachkurse habe ich auch viele Freunde einmal kennengelernt. viele waren eigentlich auch Syrer, viele waren auch Zahnärzte und so konnten wir auch gegen uns einmal so helfen. Das war auch ein ganz guter Punkt, wo ich da mal richtig geholfen bin.
Ja, und dann hast du in Düsseldorf dein Studium anerkennen lassen, hast du richtig gesagt gehabt. Was heißt anerkennen lassen? Wie lief das ab? Was musstest du da machen?
Also erstens muss man halt B2 Sprachniveau beherrschen und dann man geht halt zu Zahnärztekammer, gebe ich meine Papiere und beantrage ich mal eine Fachsprachprüfung. Mhm. Und für eine Fachsprachprüfung braucht man auch einen Kurs. Das habe ich auch so ungefähr in 4 Monaten abgeschlossen. Und dann habe ich eine Prüfung abgelegt und dann bestanden. Nach der Ablegung der Fachsprachprüfung kriegt man halt 2 Jahre Berufserlaubnis, sagt man so.
Okay.
Genau, alles Assistenzahnarzt oder Entlastungszahnarzt. Und in diesen 2 Jahren muss man halt die Approbation ablegen, damit halt dann approbiert wird. Weil Entlastungszahnarzt darf nur unter Aufsicht von approbierten Zahnarzt arbeiten.
Okay.
Genau. Und er hatte halt 2 Jahre Zeit, damit er alles dann halt abgelegt wird und dann einmal durch.
Hast du in Syrien schon als Zahnarzt gearbeitet?
Ich habe nur 6 Monate gearbeitet.
Ja, okay.
Genau. Aber das waren auch durch mein Studium. Also, weil wir arbeiten, wie ich gesagt, die letzten 2 Jahre arbeite ich mit Patienten zusammen. Und dann habe ich, nach meinem Studium abgeschlossen ist, habe ich nur 3 oder 4 Monate, glaube ich, gearbeitet. Mhm. Und danach habe ich da gesehen, ist dann alles durch mit dem Visum. Da habe ich gesagt, okay, jetzt hole ich immer auf. Jetzt bin ich einmal meinen Weg.
Okay. Ich würde gerne einmal anfangen, wie so das Studium aufgebaut ist. Also wie läuft das Studium ab? Du schreibst dich ein, musst du Medizin studieren oder ist das Zahnmedizin ein eigenes Fach?
Genau. Also Zahnmedizin besteht aus 5 Jahren, die ersten 2 Jahren. Studium war halt genauso wie Ärzte. Also wir studieren einfach Medizin, ja. Und dann die letzten 3 Jahre arbeiten wir halt mehr mit Zähne, also mehr mit Kunst, sag ich mal auch.
Okay, okay.
Weil beschäftigen wir uns mehr mit Zähne, mit Patienten und dann sind wir ein bisschen weg von Medizin.
Ja.
Ja. Also nur die ersten 2 Jahre arbeiten wir halt mehr mit Ärzten, also mit dem Körper, kompletten Körper. Wir studieren einfach den Körper, also nicht nur die Zähne und Kiefer. Und die letzten 3 Jahre arbeiten wir mehr mit Kiefer und Zähne.
Okay. Welche Fächer gibt es im Studium? Was für verschiedene Schwerpunkte gibt es da, was du so lernen musstest?
Es gibt auf jeden Fall verschiedene Fächer. Zum Beispiel fangen wir an mit Allgemeinzahnmedizin, also halt Füllungen, Wurzelkanalbehandlung, das sind die normale Behandlungen, die wir immer machen. Das
hört sich alles richtig ekelhaft an.
Das ist genau dein Thema. Ne? Ja.
Ja. Genau, da kommen wir auch noch dazu. Mm-hmm. Ja, also wenn ich mal nochmal vertiefen möchte, dann ist das halt Implantologie, Kieferorthopädie und Kinderzahnheilkunde.
Sind alle Kieferorthopäden auch Zahnärzte?
Ja.
Ach.
Mit Spezialisierung. Also man muss erst mal die 5 Jahre erstmal abschließen und danach, bei uns zum Beispiel in Syrien, muss man auch noch 4 Jahre studieren als Kieferorthopäde, damit er als Kieferorthopäde arbeiten kann.
Das heißt, du bist fast 10 Jahre am Studieren, bis du Kieferorthopäde bist. Wusstest du das?
Wenn man fleißig ist.
Ja.
Wenn mir alles gut klappt.
Ja, genau.
Da kommt er noch dazu und muss er auch noch durchziehen.
Dann hast du... Wie ist es denn jetzt? Du hast Humanmedizin als Fach, hast du gesagt gehabt. Du hast extra hier Wurzelkanalbehandlung. Was gibt's noch? Hast du Psychologie? Muss man Psychologie?
Nee, man muss das nicht. Also man muss halt nur Ahnung haben davon. Aber also studieren, glaube ich, da die Ärzte machen das schon besser als uns.
Ja.
Genau.
Aber es gibt ja auch Angstpatienten.
Klar.
So, wie weißt du denn, wie du mit denen umzugehen? Ist das einfach nur Erfahrung, die man sammelt, oder gibt's da Ausbildung für? Gibt es da Fortbildung für? Wie läuft das ab?
Also wir studieren auch die Angstpatienten durch unser Studium. Auf jeden Fall. Wir müssen die auch kennenlernen. Wir müssen auch dann uns beschäftigen, wie wir mit den Angstpatienten umgehen können. Und das bildet sich auch mit der Erfahrung.
Okay.
Also ich will mal sagen, ein frisch approbierten Zahnarzt kann sein, beim ersten Jahr, dass er nicht ganz gut mit dem Angstpatienten umgehen kann. Mhm. Das ist auf jeden Fall unterschiedlich. Also jede Person unterscheidet sich von anderen, wie er das äußern.
Ja.
Wie er das äußert. Und mit der Erfahrung kann man das richtig dann einmal damit umgehen.
Okay.
Gibt es dafür auch irgendwie noch spezielle Weiterbildung oder so, wie man speziell mit Angstpatienten umgeht? Oder ist das wirklich Erfahrung und dann sagt
das
man
ist
irgendwann...
Eine Erfahrung. Es ist komplette reine Erfahrung. Mhm. Genau. Also man gibt auf jeden Fall Zeit zu hören. Man nimmt einfach in Angst ernst. Das ist sehr wichtig. Und man fängt nicht sofort mit der Behandlung. Also das ist meine Strategie zum Beispiel mit Angstpatienten. Der Patient kommt, also wir müssen erstmal uns kennenlernen. Ich höre erstmal richtig zu. Warum ist er Angst? Warum hat er Angst von Zahnmedizin? Also und ganz genau, hat er Angst? Hat er von Spritzen Angst? Hat er von Zahnärzten Angst? Oder hat er einfach komplett Angst von Zahnmedizin?
Ja.
Also das unterscheidet sich auf jeden Fall. Dann können wir das so richtig schrittweise einmal das alles erklären und wir können dann einmal Angst abbauen.
Okay, du musst erstmal die Angst abbauen, bevor du anfängst, dann mit denen zu arbeiten. Ich war mal beim Zahnarzt gewesen in der Innenstadt in Duisburg und habe auch gesagt, ich bin Angstpatient und ich habe echt so gar keinen Bock, hier zu sein, aber ich da tut halt weh. Ja, alles klar. Sagte auch die Ärztin, mega ruhig, mega gut. Gehen Sie erstmal, ich bringe Sie ins Patientenzimmer hin und her, legen Sie sich erstmal hin und wir machen nichts, bevor Sie nicht sagen, ja, alles klar. Jetzt hatten die aber eine Azubine, die ihren ersten Tag da hatte und die hat mir das ganze Besteck, was die so haben, erstmal auf den Bauch gelegt, während ich da lag. Und ich gucke so, Spritzen, Hämmer, alles vorhanden. Ich sage, Dann kam die Ärztin rein, sieht das, sieht mich, guckt die Azubine an und sagte, bei Angstpatienten machen wir das übrigens nicht so.
Ja, genau. Hat sie richtig gut gesagt. Ja.
Aber jetzt war ich einmal da, dann machst du das halt.
Zieh's halt durch.
Ja.
Richtig. Ja. Also Behandlungsplan, würde ich mal sagen. Also den ersten Tag müssen wir uns kennenlernen. Wir reden über einen Behandlungsplan zum Beispiel. Wir müssen einfach diese Beziehung einmal mehr verstärken zwischen Patient und der Arzt. Man muss also mitfühlen. Und er müsste ja richtig, der Angstpatient richtig gut aufgehoben sein, damit er auch die Behandlung dann weitermacht. Also, und ich lasse auch meine Patienten immer so mitbehandeln, sag ich mal, also mitplanen. Die müssen auch die Entscheidung einmal treffen, also selber. Ich bitte einfach mehr Methoden, ich bitte mehr Strukturen von der Behandlung und der kann sich entscheiden, was möchte ich. Mhm. Aber wenn ich nur sofort sage, der Zahn muss so gemacht werden, der muss seine Füllung bekommen, der muss ja raus, dann haut der Patient ab.
Ja.
Ja. Das ist ja wirklich so.
Du selber gehst auch zum Zahnarzt vermutlich mal ab und zu?
Ja.
Macht dir das gar nichts? Ist dir das komplett egal? Hast du keine Angst? Hast du keine Schmerzen, Spritzen? Oder ist das für dich, weil ich meine, du bist ja selber Arzt.
Klar.
So, dann macht der das auch richtig? Müsste der nicht eigentlich dahin gehen oder sowas?
Ja, also auf jeden Fall. Auch, es gibt viele Zahnärzte, die haben ja auch Angst, also von anderen Zahnärzten.
Ja.
Und weil die das auch studiert haben, die wissen ganz genau, was heißt das. Und wird das halt gut laufen, wird das nicht gut laufen. Aber zum Beispiel ich persönlich, ich rede einfach mit dem anderen Zahnarzt, wir teilen einfach die Meinungen. Zum Beispiel, ich habe einen Zahn, der braucht eine Wurzelkanalbehandlung. Dann rede ich einfach mit dem offen. Wird das einfach klappen? Zum Beispiel die Länge der Wurzeln, schaffen wir das halt mit diesem Gerät, sollen wir diesen anderen Material? Also mit Kommunikation, dann wird auch eine Angst abgebaut bei dem Zahnarzt.
Ja, ja.
So läuft das.
Weiß ich nicht. Ich bin also ultra, ultra wichtig, ich gehe erst hin, wenn es weh tut.
Das ist falsch.
Ja.
Das ist falsch.
Ach.
Also gut, die Vorsorge auf jeden Fall.
Ja.
Ich erkläre jedem Patienten, also viele Vorsorge, also die Vorsorge spart so viele Schmerzen, spart so viele auch Termine
und jo.
Spart auch Geld.
Wollte gerade sagen, Kosten, da würde ich gerne mal drüber reden.
Auf jeden Fall.
So eine komplette Zahnsanierung, da bist du schon mal schnell 15.000, 20.000 Euro los, oder?
Klar, also wenn wir reden vom Oberkiefer, Unterkiefer, bei einer kompletten Sanierung und Schlechtmundhygiene, sag ich mal, wo eigentlich Zahnfleisch sauber gemacht werden sollte, Füllung erstmal gemacht werden sollte und dann einmal ein Zahnersatz, Oberkiefer, Unterkiefer, dann landen wir halt bei 15.000 bis 20.000 Euro.
Zahlt die Krankenkasse das?
Die Krankenkasse normalerweise gibt einen normalen Satz halt von 60%. Ja? Also das sind dann grundsätzlich halt, was die Krankenkasse dann übernimmt, wenn der Patient halt arbeitet.
Mhm.
Sag mal, also Vollzeit arbeitet.
Ja.
Falls der Patient halt momentan nicht arbeitet, kriegt er halt Sozialgeld, dann die Krankenkasse gibt halt Doppelzuschuss. Und dann gibt halt 100%, das ist der Prozent, was die Behandlung angeht.
Ja.
Also 60% bezahlt die Krankenkasse, 40% bezahlt der Patient.
Mhm.
Bei einem Härtefall, also doppelter Zuschuss, bezahlt die Krankenkasse 100%, aber das heißt ja auch, Das wird nicht alles übernommen, weil die Krankenkasse bezahlt 100% von den Regelversorgung, also was da ganz normal
ist. Okay, okay.
Und wenn der Patient was hochwertig möchte, dann muss er auch sowieso auch zahlen.
Ja.
Genau.
Das ist nämlich der Unterschied. Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, weil das ist ja auch jetzt viel in den Medien gewesen, dass Arbeitslose, ne, zum Beispiel 100% kriegen. Das ist ja ein gutes Stichwort, dass es ja klar 100%, aber nicht auf Premium-Produkte.
Richtig.
Sondern wirklich nur auf die Grundversorgung. Und ich finde, das ist wichtig, das muss man nämlich auch mal differenzieren. Weil wenn ihr das anguckst, da wird ja immer nur gesagt, ja, die kriegen ja alles bezahlt.
Alles ganz kriegen die.
Die kriegen alles bezahlt. Ja,
das
nee.
Habe ich immer, also in Gesprächen habe ich, sag ich mal, das ist mein Alltag. Ja. Also dann kommen einmal die Patienten und dann sagt er, also, die Patient bezahlt alles. Also auch die Füllung, die hochkeramische Füllung bezahlt ja auch. Die hochwertige Füllung, keramische Füllung, Wurzelkanalbehandlung bezahlt die Krankenkasse. Ich sage, leider nicht. Das stimmt nicht.
Eine Wurzelkanalbehandlung bezahlt die Krankenkasse nicht?
Bezahlt die Krankenkasse die Wurzelkanalbehandlung bei einer normalen Methode, halt mit Pfeilen, die ganz normale.
Mit diesem Ding, was man so genau, dreht, ne?
Herkömmlichen Pfeilen. Mm. Also arbeiten wir momentan auf einem höheren Niveau, zum Beispiel mit einem Gerät und nutzen wir auch spezielle Material und dafür manchmal muss ja auch Patienten was dafür zu zahlen.
Ja, okay.
Aber das heißt nicht, dass er auch die Wurzelkanalbehandlung nicht kriegt. Wenn er sagt, ich kann das leider nicht zahlen, ich muss ihm helfen. Zum Beispiel bei Schmerzen müssen wir halt den Zahn aufmachen, den Zahn aber dann auf eine normale Methode einfach den Zahn komplett beenden.
Ja. Wo ist denn dann der Unterschied zwischen dieser normalen Methode, also diese Pfeile und das andere? Das Ergebnis ist das gleiche am Ende, oder?
Ja, nicht ganz, sag ich mal.
Okay.
Erstmal Zeit. Also bei einer normalen Methode mit Pfeilen, da muss der Patient mindestens dreimal zu uns kommen. Weil das ja zum Beispiel bei einem molaren Zahn, da haben wir drei Wurzeln und mit den ganz normalen Pfeilen, das dauert ja ewig, bis da einfach komplett aufbereitet ist und gefüllt wird. Da müssen wir halt zwei, drei Termine einmal vereinbaren mit dem Patienten. Das ist für den Patienten erstmal auch ein bisschen aufwendig.
Ja. Ja,
genau. Das dauert ja auch zwischen Terminen manchmal 2 bis 3 Wochen. Und dass wir auch mit den normalen Pfeilen komplett sicher gehen, dass das alles ganz sauber ist, das behaupte ich einmal. Also mit dem normalen, also mit dem neuen Technologie, was wir haben, jetzt mal mit dem Gerät, sichern wir halt, dass die Kanäle einfach sauber sind. Weil die werden richtig aufbereitet, sehen wir komplett auf dem Gerät, dass wir bis Ende der Wurzel einfach reingekommen sind. Ja? Und mit der normalen Spülung auch hilft, also könnte ja auch ein keimfreies Zahn haben, aber mit der anderen Spülung, dann sichern wir ganz genau, dass der Zahn halt bessere Prognose hat später.
Dass er bestehen bleibt, hat man den nicht
genau,
raus.
Ja, genau, dass er bestehen bleiben.
Okay, okay.
Und wie ich auch gesagt, also mit Zeit, ich kann ja auch mit dem Gerät halt innerhalb von 30 Minuten eine Wurzelkanalbehandlung machen lassen.
Okay.
Ja, aber in meinen normalen Pfeilen brauche ich halt 2 Stunden auf 3 Termine.
Und warum ist das jetzt teurer mit diesem Gerät, weil das Gerät gekauft werden muss?
Richtig.
Okay.
Also nicht nur die Ansätze von dem Gerät, zum Beispiel die Pfeile, dann müssen die auch getauscht werden bei jeder Patient. Also allein ein Pfeil kostet ja ungefähr 15 bis 20 Euro.
Ja, okay. Ja.
Und die Spülung und Material, die dazukommen auch, das kostet auch auf jeden Fall extra.
Okay. Warum ist so eine, wie wir gerade gesagt haben, diese 20.000 Euro für Ober- und Unterkiefer, wie viel Geld kriegst du am Ende davon? Also du wirst ja nicht die 20.000 kriegen.
Auf gar keinen Fall. Der Techniker kriegt mehr als ich.
Der Techniker?
Ja, auf jeden Fall.
Also
zum Beispiel Laborkosten sind echt sehr teuer in Deutschland, muss man sagen.
Hast du ein eigenes Labor oder muss man das dann wegschicken irgendwo hin?
Wir haben 2 Laboren. Wir haben hier in Deutschland ein eigenes Labor und wir haben auch, wir arbeiten auch mit einem großen Labor in China zum Beispiel. Wir schicken... Du hast ja auch gesehen, unsere Kamera.
Ja, die stand gerade da.
Genau, einfach mal scannen, also die Zähne scannen lassen, die Zähne, die präpariert sind und dann schicken wir das halt elektronisch, also in China und dann wird halt auch digitale Modelle einfach hergestellt und dann wird auch der Zahnersatz komplett mit neuen Schlüge halt gefräst, also aus Keramik. Und dann ist der halt fertig in einer Woche bis 2 Wochen.
In China?
Ja, genau. Und dann wird zu uns einmal geliefert.
Ich kenne das nur, dass teilweise Zahnarztpraxen das auch mit der Türkei machen.
Echt?
Dass Sachen in der Türkei hergestellt werden, weil die Materialkosten da günstiger sind.
Ja, sind auf jeden Fall als hier. Auch in China sind auch auf jeden Fall im Vergleich in Deutschland sind günstiger.
Ach, krass.
Deswegen wollten wir immer unseren Patienten helfen. Also nicht jeder kann eigentlich einen Zahnersatz leisten.
Ja, ja,
wir haben bei uns entschieden, ja, wir machen halt zwei Varianten. Wir haben auch hier in Deutschland, wer das einmal schneller möchte, zum Beispiel, wenn man das unbedingt in Deutschland machen will, dann machen wir das halt in Deutschland. Aber die Preise variieren sich halt dementsprechend. Und wer das halt in China machen will, dann machen wir das auch in China.
Das ist also günstiger, die ganzen Sachen fertig zu machen, nach China zu schicken, da genau. fertig bauen zu lassen, wieder zurückzuschicken, genau. als hier nebenan in Deutschland.
Richtig.
Das kann ja auch nicht sein, oder?
Ja gut, aber du schickst ja nur eine Datei nach China.
Ja, und die bauen die da vor Ort. Ne?
Und die genau. bauen die Sachen und du hast einmal Versand von der Ware quasi.
Also einen Zahnersatz herzustellen in China, das dauert halt, ich glaube, eine halbe Stunde. Aber nur halt die Strecke. Bis das einmal hier eingekommen ist.
Ist das so 3D-Druckermäßig oder wie machen die das?
Die haben, ich glaube, hunderte Fräse.
Und dann fräsen die dir
das? Ja, die fräsen einfach komplett alle Zähne und dann kommt der Techniker und guckt er, passt die Farbe und Form, dann malt er was und macht er ein bisschen Struktur auf den Zahnersatz und dann schickt er uns einfach Bilder, ist das so in Ordnung? Sagen wir mal, ja, das ist in Ordnung, dann schickt er das. Und dann stimmen wir halt die Fertigstellung zu.
Wäre ein besser Zahntechniker geworden, wa?
Ja.
Ein Erziehungspfleger.
Weiß ich jetzt nicht.
Ja, sicher.
Warst du schon mal in so einer Fräse? Du hast irgendwann so einen richtigen Tinnitus auf dem Ohr.
Ich sitze neben dir, ich habe immer einen Tinnitus im Ohr.
Die kleinen Bohrer, weißt du, wie die fiepen?
Ja, ich weiß, wie die fiepen.
Ich kannte mal einen, der das gemacht hat.
Zahntechniker?
Ja, der hat übel lange Zahntechniker gemacht, der ist dann zum ASB gewechselt. Ja, da war noch beim ASB, ja. Der hatte so einen schweren Tinnitus, dass er gesagt hat, er kann da nicht mehr arbeiten.
Ach krass.
Ja, daher weiß ich dort.
Okay.
Ein richtiges Fiepen von den kleinen
Ohren. Da will er nicht auf die hier Arbeitssicherheit geachtet.
Auf jeden Fall.
Ja, das war vor...
Ne? Da gab es das auch schon. Egal. Mhm. Wie sieht das aus mit dem Gehalt? Also Studium musst du selber bezahlen, ne? Ganz genau. Normal.
Also musst
du
das selber leisten.
Und dann bist du ja diese 2 Jahre Assistenzarzt quasi, hast du gesagt gehabt.
Genau.
Da verdienst du auch schon Geld.
Auf jeden Fall, genau.
Was verdient man da so im Durchschnitt? Kannst du das sagen?
Genau, also das ist sehr, sehr unterschiedlich in Deutschland.
Okay.
Man muss mal sagen, halt, man kriegt halt einen festen Gehalt, ja, plus Umsatzbeteiligung.
Ah.
Ja. Also man kann gar nicht sagen, ich kriege so und das bleibt halt für immer.
Mhm.
Das wird nie sein in Zahnmedizin. Man hat einen festen Gehalt, kann sein 3.000, kann sein 4.000 oder 5.000.
Netto oder brutto?
Wir reden nur vom Brutto.
Wir reden nur vom Brutto, okay.
Genau, also am Anfang, sag ich mal, im ersten Lehrjahr, also er hat erstmal Entlastungsassistent, kann sein, dass er auch 3,5 kriegen, kann sagen, dass er auch 4.000 kriegen. Das entscheidet auf jeden Fall der zahnärztliche Direktor auch und auch die Praxis selber, also
ja, okay.
Der Praxisinhaber. Der guckt halt, da hat er Potenzial, der Arzt, da könnte er auch was sagen.
Das heißt, du kannst mit deinem Kollegen, mit dem du studierst, kannst du auch mehr verdienen als er?
Genau.
Ach.
Also wir haben keinen festen Tarif.
Okay.
Also, ich glaube, es ist anders als die Apotheker. Die Apothekerinnen, die kriegen halt einen Tarif, glaube ich. Also,
weiß ich nicht.
Genau, ich habe da ein bisschen recherchiert, glaube ich, 4.500 im ersten Jahr und dann kommt auch 5.500. Und
dann steigst du immer wieder.
Und dann, ne? Genau, steigt das einmal wieder.
Ja.
Bei uns ist das ist ganz unterschiedlich.
Das heißt, musst du theoretisch verhandeln, wenn du mehr Geld haben willst.
Man muss behandeln und man muss auch was mitbringen. Also Fortbildungen zum Beispiel.
Ja.
Also wenn man halt mehrere Fortbildungen gemacht hat, wer ein Zahn, der spezialisiert ist, dann kann er richtig gut verhandeln. Ja. Und er hat die Erfahrung auf jeden Fall, klar. Also das zählt da.
Jetzt bist du fertig mit deinem Assistenzbereich und arbeitest wie lange jetzt als Facharzt? Wie lange bist du jetzt dann fertig?
Also mit Assistenzzeit arbeite ich seit 7 Jahren. Also 7 Jahre habe ich da gearbeitet.
Okay, und jetzt 5 Jahre Facharzt quasi?
4 Jahre.
4 Jahre.
Genau, 4 Jahre.
Kannst du sagen, was du jetzt so im Durchschnitt verdienst? Musst du nicht sagen, wenn du nicht möchtest, aber das wäre halt vielleicht mal interessant für die Leute zu hören, was du so als fertiger Zahnarzt verdienst.
Ich kann nur grob sagen.
Ja.
Also nach 7 Jahren verdienen normalerweise die Zahnärzte zwischen 6.000 Euro und kann sein, bis, also das kommt auf 10.000 Euro oder 12.000 Euro.
Ja.
Und je mehr Patienten werden eigentlich behandelt, sag ich mal, und je mehr Umsatz erbracht wird, dann kriegt halt der Arzt 25% oder 27% davon.
Boah, ja? Pro Behandlung oder Jahresumsatz?
Nee, also einfach Jahresumsatz oder monatlich Umsatz.
Monatlich. Boah, das ist auch schon eine Menge, ne? 25%.
Ja, klar.
Würde ich die alle hier hinschicken. Wir machen das.
Ja.
Willst du dann auch Umsatzbeteiligung haben? Ja,
sicher, die Hälfte davon.
Ja, klar. Ich mach das ist eine Motivation für den Arzt selber, dass er auch mehr, sag ich mal, mehr aktiv wird mit den Patienten auch. Der achtet darauf, dass die Patienten hier kommen, dass die auch richtig gut behandelt werden, damit die auch wiederkommen. Das generiert einfach Umsatz und so läuft einfach die Praxis.
Ja, das ist ja auch, du willst ja auch einen guten Ruf haben. Ne? Du willst ja nicht nur als Zahnarzt, der nur Löcher bohrt und die Patienten scheiße behandelt, das willst du ja nicht. Du willst ja schon professionell und vernünftig behandeln. Also, das ist verständlich.
Gibt es denn Sachen als Zahnarzt, die du gerne machst und die du auch nicht gerne machst? Oder ist das egal?
Für mich, sag ich mal so, egal, also von der Generation her, also sag ich mal, ich behandle alle Patienten.
Ja.
Also die kleinen Kinder behandle ich ja gerne, auch die alten Senioren auch behandle ich ja auch gerne und Mittelgeneration. Wichtig für mich, dass der Patient einfach zufrieden ist, dass er einfach mit einem Lächeln einfach die Praxis verlässt. Also die Patienten, die hier kommen und dann die finden halt nicht, was die wollen, dann ist das für mich eigentlich keine Behandlung.
Ja.
Also es gibt keine Behandlung, wo ich da mal sage, ich lehne die Behandlung ab. Ich lehne nur die Behandlung ab, wenn ich da mal sehe, das ist eine komplizierte Behandlung. Das ist nicht für mich. Dann schicke ich einfach den Patienten zu einem anderen Kollegen, der mehr Erfahrung zum Beispiel in Chirurgie hat.
Okay.
Wie Weisheitszähne ziehen lassen.
Ja.
Okay, das ist nicht mein Steckenpferd, sag ich mal. Okay. Also die einfache Extraktion mache ich ja. Aber wenn ich einmal sehe, dass ein Zahn richtig retiniert ist im Knochen, warum soll ich das machen?
Was heißt denn retiniert?
Retiniert, dass er ja einfach richtig verwachsen mit dem Knochen.
Okay.
Ja, also der ist ja richtig tief im Knochen. Da muss ja halt Knochen gebohrt werden, damit der Zahn rausgeholt wird.
Aber das dürftest du?
Das darf ich als Zahnarzt. Die Zahnärzte, wenn die approbiert sind, die dürfen alle Behandlungen machen.
Okay.
Implantat, Kieferorthopädie auch. Aber die müssen das erstmal beherrschen.
Zum Beispiel,
ich darf keine kieferorthopädische Behandlung machen, wenn ich keine Weiterbildung gemacht habe.
Ja, okay.
Ist das wichtig?
Ja. Wird man da geprüft auch? Also wenn du jetzt, sagen wir, einfach hier sagst, so, ich mache dem jetzt mal eine Zahnspange.
Ja.
Könntest du ja theoretisch.
Richtig.
So, kommen Prüfungen, hast du Prüfungen im Haus und sowas? Oder ist einfach nur, ist halt schlecht geworden?
Also es darf eigentlich nicht so schief laufen auf jeden Fall. Das ist, also manchmal ja, geht ja eigentlich schief. Aber es darf, also wann darf das nicht schief laufen, wenn man einfach eine Weiterbildung macht, wenn das einmal beherrscht?
Ja.
Zum Beispiel ich selber habe ich auch ein Jahr in Weiterbildung in Kieferorthopädie gemacht. Das war auch in Hamburg, in Selbach Labor. Schöne Grüße an Selbach Labor.
Können wir verlinken. Ja.
Da habe ich mich dort richtig beschäftigt mit Kieferorthopädie.
Ja.
Und dann habe ich anderthalb Jahre Kieferorthopädie gearbeitet. Ja. Also dann läuft das eigentlich nicht schief.
Sollte nicht.
Ja, sollte eigentlich.
Ja. Und wofür gibt es denn dann nochmal, also ich war beim Zahnarzt gewesen, habe mir mal einen Zahn ziehen lassen, der komplett abgebrochen war. Da war wirklich nur so ein Stückchen nur rausgeguckt. Und da habe ich unserem Zahnarzt gesagt, ich habe gelesen, du könntest das nicht hinkriegen. Das muss wohl ein Kieferchirurg machen. Mhm. Da habe ich ihn ein bisschen herausgefordert damit. Er hat das hingekriegt. Hat mir wie so ein Pferd da an dem Ding gezogen. Hat auch rausgekriegt. Ist auch in Ordnung. Tat auch nicht so weh. Aber wo ist ein Unterschied zwischen einem Chirurgen dann und einem normalen Zahnarzt? Also der Chirurg ist auch Zahnarzt.
Richtig.
Und hat dann nochmal studiert oder nochmal eine Weiterbildung?
Genau, der hat dann einfach Facharzt gemacht im Bereich in Chirurgie. Ich glaube, 3 Jahre dauert das. Das ist eine Weiterbildung. Da muss er in eine rein chirurgische Praxis erstmal arbeiten, 2 Jahre. Und ich glaube, noch ein Jahr in der Universität muss er noch studieren. Das sind halt 3 Jahre nach die 5 Jahren muss er noch studieren, damit er halt...
Wie lange das dauert alles, ne? Überleg mal.
Ja, klar.
Mir war meine Ausbildung schon lang genug, das waren 2 Jahre.
Ja, aber da geht es ja auch um deine Zähne. Willst du da irgend so einen dahergelaufenen in deinem Mund rumfingern lassen?
Ja.
Mhm. Der keine Ahnung hat, was er da tut.
Ja, aber... ist echt die Frage. Ist ja wie so ein Lehrerstudium, meine ich mal. Geht ja auch voll lange.
Ja.
Aber muss man das so lange machen? Oder reicht dann nicht auch einfach mal, wenn du sagst, ich will nur Mathe machen? Hier kannst du eine Ausbildung, 2 Jahre kannst du Mathe. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber da geht es um Lehren und nicht um Zähne und Gesundheit und
Medizin. Ja, nein, da hast du vollkommen recht. Ich weiß aber trotzdem, dass es so lange dauern muss, immer alles.
Ja.
Ich muss ja auch bestätigen, also wenn man halt Zahnmedizin studieren möchte, dann muss er auch wissen, der wird lebenslang studieren. Also muss immer so up to date sein. Also zum Beispiel bis jetzt gehe ich hier zwei Monaten einfach und so besuche ich einfach eine Fortbildung. Ich muss up to date sein.
Die musst du selber bezahlen, oder?
Ich muss das selber bezahlen, richtig. Zum Beispiel in dem Bereich Scanner zum Beispiel, muss ich auch das beherrschen. Im Bereich Endodontologie, es gibt immer was Neues, vom Material her. Da muss man das immer Fortbildungen besuchen, damit er up to date sein.
Wie viel arbeitest du am Tag?
Wie viele Stunden? Mhm. Es ist auch unterschiedlich, aber grundsätzlich arbeite ich 8 Stunden am Tag.
Okay, das geht
genau,
ja sogar noch.
Tagen, genau. Das sind halt 40 Stunden, die muss man halt leisten.
Du bist angestellt hier als Zahnarzt?
Ich bin die zahnärztliche Direktorin hier.
Du bist der zahnärztliche Direktor?
Genau.
Ja, ja, klar. 33 warst du, ne?
Ja. Mhm. Ja, ich leite die Praxis seit einem Jahr. Also ich habe erstmal hier in der Praxis angefangen zu arbeiten, seit 3 Jahren. Und danach, vor einem Jahr, habe ich da angefangen, die Praxis einfach zu leiten.
Na klar, ja. Einfach so.
Einfach so. Ich bin jetzt Chef.
Es leider ist nicht einfach, muss ich ehrlich sagen.
Das, man
muss
das auf jeden
Fall beherrschen. Man muss auch mit dem Team gut arbeiten. Also es muss alle hier Ruhe bleiben. Also wenn zum Beispiel mein Geschäftsführer sieht, dass hier eine Ruhe beherrscht, nachdem ich einfach die Praxis geleitet habe, dann sagt er, das ist die richtige Person. Mhm, also es müssen die Patienten zufrieden sein. Ich muss auch die Mitarbeiter befriedigen. Das muss auch die Praxis wirtschaftlich laufen, gut laufen.
Ja, 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 klar.
Wenn alle Punkte einfach mal gut laufen sind, dann bin ich die richtige Person.
Das heißt, du musst aber auch, müsst ihr auch viel dokumentieren, müsst ihr viel aufschreiben und nachweisen und das.
Also unsere Arbeit ist auch mit viel Bürokratie verbunden ist.
Ist das? Guck mal, die Kamera wird ausgeschaltet.
Schade.
Schade. Deine Kamera ist jetzt aus.
Das ist kein Problem.
Warte. So. Jetzt sieht man uns nicht mehr, ist aber nicht so schlimm. Wir sehen den Gast
weiter. So drehen.
Ja. Ist das, findest du das wichtig oder unwichtig, die Dokumentation?
Allerwichtigste.
Ehrlich?
Ja.
Also findest du das auch notwendig, dass das gemacht wird?
Auf jeden Fall.
Das sagt also, keine einzige Pflegefachkraft, würde jemals sagen, dass das notwendig ist, so viel zu dokumentieren.
Man muss sich auch sich sichern, sag ich mal. Also und da muss ja auch den Patienten gesichert haben. Also zum Beispiel ein Patient hat irgendwelche Erkrankungen. Wenn ich das einmal nicht dokumentiere und dann passiert da was und ich habe das nicht dokumentiert, dann das ist nicht gut.
Dann ist das nicht gut.
Ja,
dann, bist
das,
du
dann läuft das richtig gut.
Bist du privat haftbar, wenn was passiert?
Ich sage das nicht so, privat haftbar, wenn man halt einen Kunstfehler macht, also wenn der komplette, also wenn das richtig schief läuft.
Ja.
Aber wenn ich da zum Beispiel eine Dokumentation hier, dann fehlt bei einem Patienten,
ja.
Dann gucken wir mal, warum fehlt hier die Dokumentation.
Ja.
Hat der Patient das nicht in Anamnese einfach geschrieben oder liegt das bei mir, habe ich das einfach nicht geschrieben, was er hat. Es gibt auf jeden Fall mehrere Kunden, das muss erstmal dann durchgesucht werden. Wo liegt einfach der Fehler? Klar, aber meistens werden einfach die Angestellten verantwortlich sein. Die werden immer gefragt.
Okay.
Weil ich muss einmal die Dokumentation kontrollieren, die Leistungen, die erbracht sind, ich muss das auch kontrollieren. Es kommt auch nach meiner Kontrolle noch eine Kontrolle, aber die wichtigste Kontrolle ist meine Kontrolle.
Ja.
Ja, weil ich habe mit dem Patienten Kontakt. Nicht zum Beispiel, wer einfach im Büro sitzt und arbeitet. Ich muss einmal alles, was ja eigentlich von Gespräch gelaufen ist, ich muss das alles dokumentieren, Behandlung planen und also die Interesse von dem Patienten, was er
will. Ja, ja.
Genau.
Das ist schon echt vielseitig, ne?
Ja, klar.
Das ist schon krass.
Ist nicht ohne.
Ja. Und vor allem jetzt mal im Hintergrund, dass du vor 10 Jahren hingekommen bist und kein Wort Deutsch konntest.
Mhm.
Ja. Das ist schon, ey, da kann man schon mal den Hut vorziehen. Also
war das schwer für dich, Deutsch zu lernen?
Ja.
Komisch, das hört man immer.
Atmen, ist keine einfache Sprache?
Keine einfache Sprache. Also es ändert sich komplett auf unserer Sprache. Aber es gibt auf jeden Fall Strategien, damit man sich richtig die Sprache beherrschen kann. Öfter mit Freude auf Deutsch sprechen, das ist wichtig. Mhm. Auch zu Hause auf Deutsch zu sprechen, das ist ja sehr wichtig. Und mit einem anderen Kollegen zu kommunizieren, also das ist ja auch wichtig. Es muss alles auf Deutsch sein. Also in den ersten 3-4 Jahren, sag ich mal. Und dann läuft er einfach. Also es muss auch deutsche Kurse besucht werden.
Ja, ja.
Das ist wichtig. Also mich hat auch sehr geholfen, die YouTube-Kanäle Also ich habe so viele YouTube-Kanäle einmal gesehen, habe ich das auch einmal angeguckt, hat mir richtig was gebracht. Und dann ich komme einfach in Deutschkurs und spreche einfach. Und er sagte, hey, bist du hier richtig? Ich sage, ja, ich habe einfach Kurs einfach online besucht. Und da hat er gedacht, ja, sehr gut.
Ja, ist krass. Also ich finde das mega krass, wenn du überlegst, dass wir in der Schule haben wir ja Englisch gelernt von der 5. bis zur mindestens mal 10. Klasse. Und danach warst du ja so weit fit, dass du auf jeden Fall dich überall auf der Welt verständigen kannst auf Englisch.
Ja, ja, klar.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt nicht einfach auf Englisch, ich mache ja beruflich Arbeitssicherheit, ich könnte jetzt nicht nach Amerika auswandern und sagen, so, ich mache jetzt Arbeitssicherheit hier auf Englisch.
Doch.
Work Safety.
Ja, weiß ich. Also ich glaube nicht, dass du lange brauchst, dich da einzufinden.
Meinst du nicht? Boah, die ganzen Slang. Ich meine, du bist jetzt im Ruhrgebiet zum Beispiel. So, du hast, ja, aber ist ja so.
Ja, ja.
Wir haben ja eine ganz andere Sprache nochmal, als wenn du jetzt in Bayern wärst oder in Hamburg oder in Berlin. So, ja. Und diesen Slang oder diesen Akzent, der wird dir ja nicht beigebracht.
Richtig.
Du lernst ja irgendwo Hochdeutsch. Richtig. So, und dann kommst du hin und einer sagt, was, das, hä? Was ist denn mit dir, Junge?
Hast du Lack gesoffen,
ja,
oder?
Genau. Schwäbisch ja auch. Also, ich habe einen Kollegen, der auch Schwäbisch gemund. Und der redet ja richtig Schwäbisch. Ich kann ihm auch nicht verstehen.
Ja, ja, das ist so. Aber auch wir nicht. Also wir auch nicht. Schwäbisch ist so ein Ding. So ja. wie Bayerisch.
Ja, ja.
Da musst du vermuten, was die so wollen von dir. Ja. Ach ja. Was würdest du denn gerne mal so den Leuten sagen? Hast du irgendwas, was du den Leuten oder unseren Zuhörern erzählen möchtest, was ich vielleicht gar nicht gefragt habe, was wir gar nicht auf dem Schirm haben?
Ja, gerne.
Und am besten ins Mikrofon reinsprechen.
Ich vergesse es immer.
Gar kein Problem.
Das ist ein Running Game. Ja, also ich rede einfach mal generell. Ja. Wer einfach den Zahnmedizin studieren möchte, der muss auf jeden Fall wissen, dass er auch viel Mühe geben. Also und auch nicht aufhören auf Lernen, weil da sind halt 5 Jahre, okay, dann ist der approbiert, aber das kommt auf jeden Fall mit der Zeit, Fortbildungen, damit er immer up-to-date sein, damit er richtig einen guten Weg findet in Zahnmedizin, weil Zahnmedizin ist nicht nur einfach allgemein Zahnmedizin, es gibt momentan, Gott sei Dank, sag ich mal, mehrere Fächer, wo man einfach sich spezialisieren kann und das braucht auf jeden Fall Geduld und Zeit und sag ich einmal für die Patienten, kann ich ja auch gerne was sagen.
Ja, gerne,
auf
jeden
Fall. Ja, also Vorsorge. Also viele Patienten vergessen einfach die Vorsorge. Echt. Die müssen gar keine Sorge machen. Soll ich einmal zum Zahnarzt gehen oder soll ich nicht? Ja, einfach komm. Der Zahnarzt, wenn du kommst und wird keine Behandlung gemacht, der wird nicht so wütend sein. Also die denken, die Patienten, okay, wenn ich einmal hier komme und dann der Arzt macht nichts, dann wird er auch für ihn das wirtschaftlich gar nicht gut. Nee, also für mich ist andersrum. Also ich schätze das, dass der Patient einfach hier gekommen ist, hat er mich gefragt, warum meine Mundhygiene ist nicht ganz optimal ist, wie kann ich das einmal verbessern? Dann ich schätze das richtig gut, also von dem Patient und ich kläre einfach den Patient. Und so läuft einfach die Vorsorge, dass er je 3 Monate einfach zum Zahnarzt kommt.
Alle 3 Monate?
Alle 3 Monate am besten. Das waren damals 6 Monate, aber sagen wir mal, 3 Monate ist es wichtiger.
Okay.
Genau, weil viele Patienten, da akkumuliert sich den Zahnstein, also einfach auf die unteren Zähne und dann bildet sich Zahnfleisch, der Patient weiß gar nicht, warum ist das so und dann später halt nach 2, 3 Jahren, wenn da keine Vorsorge gemacht worden ist, dann wird der Knochen abgebaut und dann wird die Zähne einfach locker mit der Zeit.
Okay? Ja.
Und er sagt, meine Zähne sind gut, ja, die Zähne sind gut, aber Zahnfleisch ist nicht gut und der weiß das einfach nicht. Deswegen, Vorsorge ist allerwichtigste, ja. Komm einfach zu uns.
Ja, wir verlinken auf jeden Fall. Sollen wir die Praxis verlinken? Dürfen wir das?
Hm?
Die Praxis verlinken?
Auf jeden Fall, gell?
Ja? Ja. Also du, Pascal, nicht ich.
Ja, ja.
Wenn ich das mache, dann haben wir ja das nicht so gut.
Ich weiß, das mache ich alles.
Gibt's denn, wie ist das, wenn du, kannst du dich an deinen ersten Patienten erinnern, den du alleine behandelt hast?
Schwierig.
Also zumindest oder zumindest so die erste Zeit, wo du alleine behandeln durftest und keiner neben dir saß und gesagt hat, mach das mal so, mach das mal so.
Ja.
War das schlimm oder war das gut für dich? Fandst du das besser, alleine arbeiten zu dürfen?
Das war sehr gut für mich.
Ja?
Ja, klar.
Du wusstest also...
Klar. Also,
klar.
Also man muss auf jeden Fall selbstbewusst sein, also vor dem Patienten.
Ja.
Und wenn man richtig Zeit gibt, dann läuft das gut.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz muss man auch mit einem Arzt, der einfach mehr Erfahrung hat, immer sprechen, also immer zweite Meinung.
Ja.
Wenn ich mal hier was finde, dass es hier ein bisschen schwierig ist, dann wende ich mich an einen anderen Kollegen und er sagt mal, hey, hallo, was wollen wir hier machen, was würdest du einmal sagen? Dann sagt er einfach seine Meinung und ich sage meine Meinung. Und dann fühle ich mich noch sicher, wenn genauso, dass sie die gleiche Meinung waren.
Ist das schwer für Ärzte, andere Ärzte nach Hilfe zu beten? Bitten? Ich glaube schon, dass das so, also sag mal, so ein Zahnarzt, der jetzt seit 30 Jahren behandelt und alles schon gesehen hat, wissen tue ich es nicht, aber ich glaube schon, dass es auch so, ich frage doch nicht den Jungen da, was soll der denn wissen? Ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja, stimmt. Also es gibt auf jeden Fall Ärzte, die sagen, okay, nach 10 Jahren oder 15 Jahren, also ich habe alles dann gelernt. Mhm. Also ich muss ja gar keine zweite Meinung haben. Aber das finde ich eigentlich ein bisschen schade.
Ja, voll.
Ja, das finde ich eigentlich schade, weil immer zweite Meinung hilft. Vier Augen sehen mehr als zwei Augen, ich sag mal so. Und wir behandeln zum Beispiel manchmal auch 20 oder 30 Patienten am Tag. Dann bestimmt, es gibt auch einen Zeitpunkt, wo ich da mal was übersehen kann.
Ja.
Genau. Und dann muss ich das ein bisschen Zeit geben und rede ich einfach mit einem Kollegen und sag mal, hallo, was würdest du hier machen an meiner Stelle? Mhm. Dann sagt er was und dann, okay, dann bin ich ja richtig auf dem guten Weg.
Ja, okay, genau. Okay. Also immer im Austausch bleiben.
Immer Austausch, genau.
Das ist super wichtig, das sagen.
Ja, überall.
Ich wollte gerade sagen,
überall, das ist ja nicht nur Jobs.
Aber gerade im Ärztejob finde ich das eine sehr gute Einstellung, wenn man das hat. Also jetzt auch abgesehen von Zahnmedizin, eine zweite Meinung.
Ja, in allen medizinischen Berufen, wo du diagnostizieren musst.
Ja, klar.
Ne, aber ich...
Aber das bei Autos auch, ne? Manchmal musst du auch einen anderen Mechaniker fragen, was ist das für eine Scheiße? Nee. Warum funktioniert das jetzt nicht? Dann hat bei den letzten drei Karren so funktioniert, jetzt geht das nicht. Warum? Und dann sagt er dir, ja, weil...
Der Zündschlüssel ist gar nicht umgedreht.
Nee. Der ist eine Baureihe weiter. Der Motor, der sieht zwar gleich aus, aber da ist eine andere Funktion.
Ja.
So, manchmal weißt du das halt.
Ja, klar. Ich finde allgemein beruflich, nicht nur beruflich, im kompletten Leben sollte man
immer... Wir reden zu wenig.
Wir sollten immer im Austausch bleiben. Ich war gestern mit meinem Cousin, war ich Fahrradfahren. Und wann hast du dich das letzte Mal mit einem Kumpel oder so einfach mal 2 Stunden unterhalten? Bei mir ist das, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gestern zum Beispiel haben wir uns ein Kännchen geholt, haben uns am Wasser hingesetzt und haben... Ich meine, jetzt kennen mein Cousin und ich uns ungefähr seit 36 Jahren.
Ja, ja.
Aber trotzdem, einfach unterhalten. Über Gott und die, wie siehst du das? Wie siehst du das? Was hältst du davon? Also einfach mal in Austausch gehen. Und das ist krass, was für... Erleuchtung das bringt. Ja, wirklich.
Ja, klar.
So, aber die Leute reden nicht mehr.
Kommunikation ist, seit Social Media und Internet.
Richtig, da hast du auf den Punkt einmal gebracht. Also Social Media, das ist, also man hält einfach ein Handy, 3-4 Stunden, guckt er einfach alles. ChatGPT, da muss ich ja nicht mit dem anderen Leuten mal sprechen. Ja, ich kenne ja alles. Ich habe ChatGPT hier.
Ja.
Nutzt ihr auch ChatGPT?
Ab und zu ja, aber ich verlasse mich nicht auf ChatGPT, weil
das ist wichtig.
Alle Informationen sind leider richtig. Also gibt einfach mal Informationen, ja, das ist 100%, was du sagst, ist es richtig. Mhm. Du hast das richtig auf den Punkt einmal gebracht, aber dann recherchiere noch mehr, dann sage ich mal, oh, hallo, das ist gar nicht so richtig.
Sitzt du da beim Patienten, wie mache ich denn jetzt das Loch zu?
Aber das ist mal den Zahnbohren. Ja.
Dann ist aber ChatGPT, kennst du dieses Meme mit dem Giftpilz?
Ja.
Kann ich den Pilz essen? Ja, der ist ungefährlich. Dann ist der Pilz, stirbt und sagt ChatGPT, oh ja, du hast recht, der Pilz war giftig. Ist nett. Ich finde ChatGPT nützlich im Sinne von ist schnelleres Googlen.
Ich finde es nützlich im Sinne von, ich mache da ja viel auf der Arbeit mit, weil ich einfach nur Sachen zusammenfasse.
Ja, genau.
Oder mir ein Konzeptkonstrukt erstellen lasse, was ich selber mit Leben füllen muss. Aber ich habe dieses Konstrukt schon mal, wo ich mir keine Gedanken machen muss, in Anführungszeichen. Der sagt so, das. Und sagst du, ja, hört sich eigentlich ganz geil an, so machen wir das. Und du musst es nicht selber runterschreiben. Ich habe letztens zum Beispiel auch eine Unterweisung damit erstellen lassen zum Thema Staplerfahren. So, ne? Ich weiß ja, was da rein muss. Aber ja, wenn ich das selber schreibe, also für die ganze Unterweisung kann ich dir sagen, locker 8 Stunden hätte ich gebraucht, bis er komplett fertig wäre mit Bildern, mit hin und her. Ja, mit ChatGPT waren das, weiß ich nicht, 15 bis 20 Minuten. Oh. Ja, und dann das Längste, was gedauert hat, waren die Bilder erstellen, weil du musst ja dann, ich will ja das Bild haben, so wie ich das haben will. Der Stapler, der umkippt, der Stapler, der oben vor der Wand fährt, also Mist. Dann bist du aber in 2 Stunden mit dem Bums durch, so wo du sonst 8 Stunden für gebraucht hättest, also hast du noch Zeit, was anderes zu machen. So sehe ich das.
Ja, klar, es soll ja eine Arbeitserleichterung sein, aber keine Arbeitsabnahme.
Nein, es ist ja auch keine Abnahme. Es ist ja keine Abnahme, sondern einfach nur, du bist ein bisschen effizienter, du bist ein bisschen schneller. Wobei das auch wieder die Frage ist, heutzutage muss man ja noch effizienter werden, muss man noch schneller werden?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich kontraproduktiv.
Ja,
dann kann man sich zum Beispiel auf andere Dinge mehr, sag ich mal, fokussieren.
Ja.
Zum Beispiel, okay, wie du gesagt hast, zum Beispiel im Schreiben, dann kann er das innerhalb von 30 Sekunden machen. Ich kann, muss nur einfach Kontrolle machen. Und dieser Zeitraum, genau, wo ich da einmal das geschrieben werden sollte, mache ich was anderes, was das, ja nützlich ist.
Ja, das Problem wird nur sein, glaube ich, dass wir immer schneller werden jetzt, noch schneller, noch. Das heißt, du musst noch viel mehr machen am Tag.
Erledigen,
richtig. So, genau. Und das ist ja irgendwann dann normal. Dann heißt es, wieso hast du denn jetzt nur 15 Konzepte heute erstellt?
Ja, genau.
Wo du früher einen Monat für gebraucht hast.
Ja. Richtig.
Also übertriebenermaßen jetzt, ne?
Das ist richtig.
Ja, aber ich glaube, das ist Fluch und Segen.
Ist Fluch und Segen, voll.
Ja, das ist Fluch und Segen und du musst lernen, damit zu arbeiten.
Ja.
Weil ganz viele schreiben irgendwas da rein, die wissen nicht, wie man einen Prompt setzt, die wissen, das ist übrigens das Ding mit dem Pilz gewesen, was du meintest. Da ging es darum, kann ich den Pilz essen? Ja, klar kannst du ihn essen. ChatGPT hat aber nicht gesagt, dass er giftig ist, hast du ja auch nicht gefragt.
Genau.
So, und ja, das ist die Sache.
Du musst die Fragestellung halt vernünftig. Ich merke das ja selber, je nachdem, was ich da reintippe, dann denke ich mir so, ach ja.
Ein bisschen
neuer Chat, versuchen wir nochmal. Weil das Problem ist nämlich auch, wenn du in dem gleichen Chat bleibst, der erste Prompt, den du reingesetzt hast, der will immer wieder dahin zurück. Und wenn du da irgendeine Scheiße reingeschrieben hast, dann kriegst du am Ende unten auch Scheiße wieder raus.
Ja, das ist so.
Und das ist halt, was viele auch nicht, also wenn die jetzt mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, ja, ändere die Fragestellung.
Ja.
Oder die Vorgabe und mache einen neuen Chat.
Ich habe zum Beispiel mir einen Master-Prompt erstellt, so der hat 192 Zeilen. So, den habe ich mir einmal kopiert, so, aber der ist halt, da kann der nicht von abweichen. Der muss das so machen, wie ich ihm das gesagt habe. Und dann ist das Ergebnis auch so, wie du haben willst. So, ne? Und nicht, mach mal was. Und dann macht der irgendwas. Wie ist das bei euch eigentlich in der Zahnmedizin mit Digitalisierung? Machst du auch so Online-Beratung? Gibt's das auch?
Online-Beratung halte ich nicht für vernünftig, ganz ehrlich.
Hältst du für nicht vernünftig? Okay.
Ja, also wenn der Patient hier einmal vorbeikommt in der Praxis, dann ist das für mich viel besser.
Ja.
Ja, weil dann können wir erstmal unter vier Augen einmal sprechen. Das ist auch, also als Person zu sprechen vor Ort ist viel besser als online unter Kamera. Erstens, dann kennt ihr einfach die Instrumente auch lernen und dann so wird auch eine Angst abgebaut.
Also ja.
In der Zeit. Online-Termine, glaube ich, ist eher für die Ärzte ist besser. Ja? Weil Ärzte zum Beispiel, die müssen nicht immer mit Instrumenten arbeiten.
Ja, das stimmt.
Manchmal müssen die einfach nur ein Rezept schreiben. Dann hilft das besser. Aber Zahnärzte, da muss der Person
da sein. Der muss da vor Ort sein. Ja gut, okay.
Finde ich aber auch. Also wenn man jetzt so Webinare oder Fortbildungen macht, okay, online, ja.
Ja, ja,
Patientenkontakt, nee, auf jeden Fall. Und Beratungsgespräche, die sollten immer face-to-face sein.
Ja.
Finde ich auch sehr gut. So.
Ja, ich weiß ich nicht. Also ich finde diese Online-Dinger, aber ja doch, wie du schon sagst, also bei normalen Hausärzten oder was, wenn ich jetzt einfach nur Magen-Darm habe und ich weiß, ich habe Magen-Darm, ja, dann kann ich den Arzt per FaceTime, wenn ich jetzt komme, dann kannst du hier putzen. Also ich brauche einfach nur eine HU, ich komme hier nicht vom Klo runter.
Ja,
so, dann
aber ist ja bald nicht mehr. Also.
Nö, ach, warte mal ab. Ach. Ganze Bums da mit der Politik, da rede ich jetzt heute nicht drüber, sonst wäre ich da komisch.
Kriegst du schlechte Laune.
Ja, dann krieg ich schlechte Laune. Ich muss nachher noch auf die Bierbörse. Okay, ich habe, so habe ich eigentlich gar keine großartigen Fragen mehr.
Ich habe noch eine.
Du hast noch eine, dann ich frag doch mal.
Noch eine. Wenn jetzt jemand richtig schlechte Zähne hat, aber da sind noch ein paar gute dabei und der Patient sagt, können wir nicht einfach alles rausmachen? Da habe ich jetzt schon ganz oft die Aussage gehabt, machen wir nicht.
Richtig.
Warum?
Ja, weil das medizinisch nicht indiziert ist.
Mhm.
Wir dürfen nicht alles, was der Patient sagt, also machen. Zum Beispiel, es gibt 13 oder 14, die richtig gut im Knochen verankert sind.
Mhm.
Und die haben auch guten Zahnfleisch darüber. Warum soll ich die Zähne ziehen? Nur auf Wunsch des Patienten dürfen wir leider das nicht machen. Dann ist das halt ein Kunstfehler.
Du darfst das gar nicht machen, dann ja. Selbst wenn du wollen. Ach so. Ja,
auch wenn der Patient besteht, dass er eigentlich gezogen werden sollte, machen wir nicht. Wir beraten den Patienten nochmal zwei- oder dreimal. Wir können sagen auch, die drei Zähne, die wir haben, wir können noch darauf einen guten Zahnersatz noch verankern. Und dann bleibt er auch noch 10 oder 15 Jahre. Und dann sagt der Patient, nee, ich will einfach die Zähne alles raus haben und ich brauche eine Platte. Dann sag ich mal, es tut mir leid, das kann ich leider nicht helfen.
Ach krass.
Ich mache eine Beweisung, sie nehmen einfach eine zweite Meinung, schauen sie einmal, was der Arzt sagt und das dürfen wir dann nicht machen. Auch die Krankenkasse beschwert sich sofort. Also das ist nicht erlaubt.
Gibt es auch Selbstzahler? Gibt es die noch?
Es gibt auf jeden Fall Selbstzahler, ja.
Und da kannst du ein bisschen mehr machen, ne?
Nicht ganz. ja, also Selbstzahler sind halt, wenn die Patienten nicht versichert sind, weder privat noch allgemein, also
gesetzlich.
Genau, versichert. Da sind eigentlich nicht oft, also die kommen nicht oft zu uns. Zum Beispiel nur jemanden, der auf der Reise ist, zum Beispiel, der ist nicht aus Deutschland, dann ist er halt Selbstzahler, dann kommt er. Aber dann wird nicht was großartig auch gemacht.
Also okay.
Meistens
okay.
sind halt immer Schmerzbehandlungen,
ja.
wo wir einfach mal was eine Füllung machen oder Zahn ist ja abgebrochen. Aber so eine richtige strukturierte Behandlung bei einem Selbstzahler ist ganz, ganz selten.
Mhm. Okay, okay. Wie viel musst du als Zahnarzt lernen über Gesetze?
Oh ja, spannend, ja.
Oder kriegst du das in der Uni auch schon beigebracht oder musst du das selber lernen?
In der Uni, in Syrien, ja. Also wir müssen so sozusagen ein bisschen über die Gesetze einmal was lernen.
Mhm.
Weil wir müssen auch den Patienten schützen vor uns und wir müssen auch uns vor dem Patienten schützen.
Okay.
Ja, es kann immer sein, zum Beispiel ein Fall landet im Gericht. Zum Beispiel, der Patient hat sich beschwert. Wir müssen mal wissen, was wir machen.
Ja.
Ja, und so alle Schritte, was wir gemacht haben, alle Dokumentation, alle Leistungen, die wir erbracht haben, ist das richtig? War das nützlich für den Patient oder war das gar nicht nützlich? Habe ich das nur einfach so umsonst gemacht?
Ja.
Ja, man muss das auf jeden Fall wissen, was dahinter noch reingesteckt werden könnte. Und in Deutschland ist es noch komplizierter.
Natürlich ist das hier komplizierter.
Aber das kommt, glaube ich, hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das hier in der Uni studiert wird. Also halt die Gesetze, ja. weil in Zahnmedizin kann sein. Aber ich glaube, das kommt mehr mit Erfahrung. Und auch dem Praxisinhaber.
Ja, ja,
Praxisinhaber sagt ja alles auch. Zum Beispiel, was gemacht werden sollte, was nicht gemacht werden sollte. Und zum Beispiel hat sich Patient sich beschwert, wie können wir eine Stellungnahme schreiben, wie gehen wir vor mit dem Gutachtergeschichte und alles drum und drum.
Okay.
Das lernen wir auf jeden Fall mit der Zeit. Also, aber am Anfang, sag ich mal, ein Zahnarzt, der vor 3 oder 4 Monaten sein Studium abgeschlossen hat, ich glaube, der kann das nicht. Der muss immer einen Praxisinhaber erstmal fragen oder einen Kollegen, der seit 4 oder 5 Jahren arbeitet.
Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Darf ein Zahnarzt krank schreiben?
Klar.
Das machen die aber nie.
Oh. Das stimmt, ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja.
Die sagen
immer, gehen Sie zum Hausarzt.
Ja. Zahnarzt ist ein Arzt. Also es gibt Zahn und es gibt Arzt.
Ja.
Also Arzt darf auf jeden Fall krank schreiben, aber es gibt auf jeden Fall, es muss einen Sinn dafür sein. Zum Beispiel, ich kann nicht einfach einen Patienten krank schreiben, weil er sagt, ich habe Schmerzen.
Das darfst du nicht?
Das darf ich nicht. Ich muss erstmal also eine Diagnose erstellen. Hat er richtig Schmerzen oder hat er keine Schmerzen? Man muss mal auf jeden Fall das dokumentieren.
Ja.
Hat er eine dicke Wange zum Beispiel? Ja, dann muss er auf jeden Fall krankgeschrieben. Er muss nicht zum Hausarzt gehen. Ich sehe das schon. Also als Zahnarzt sehe ich, dass er eigentlich arbeitsunfähig ist.
Ja, dann aber ich ihm. Das ist, also ich habe echt die Erfahrung, Zahnärzte sagen immer, wenn irgendwas gemacht wurde, ja, gehen Sie mal zum Hausarzt, der schreibt Sie dann 3 Tage krank oder was. Ich habe noch nie von einem Zahnarzt eine HU bekommen.
Genau. Es kann sein, es gibt viele Patienten auch, die kommen, die wollen einfach eine Woche komplett krankgeschrieben werden.
Ja, da gehe ich ja nicht zum Zahnarzt.
Dann sage ich sofort, ja, ich glaube, das können wir nicht machen. Also ich gucke da einmal zum Beispiel, der Zahn, bis er einfach erholt wird oder der Patient,
ja.
bis er ein bisschen erholt wird, der braucht halt 2 Tage. Da schreibe ich nur 2 Tage. Maximal, ich glaube, darf der Zahnarzt 3 Tage nacheinander schreiben.
Ah, okay.
Aber nicht eine Woche.
Okay.
So kenne ich das.
Ja.
Ja. Also nach 3 Tagen kommt der Patient wieder und dann gucken wir mal, ist der immer noch arbeitsunfähig?
Und dann
kann ich das einmal nochmal generieren, also 3 Tage noch.
Ja, okay.
Aber auf einmal so eine Woche oder 2 Wochen wie die anderen Ärzte, wir dürfen, glaube ich, das nicht.
Ja, ja. Weil das war eigentlich nur, weil mir gerade so eingefallen ist.
Ja, aber doch, ich glaube, so kurze krank, weiß ich nicht, hatte ich einmal, glaube ich.
Vom Zahnarzt, ja?
Mhm. Aber das war auch eher nach, nein, etwa vom Chirurgen oder was, keine Ahnung.
Weisheitszähne oder was?
Ja, ja.
Ja, okay, da bist du auch ein bisschen länger kaputt geschrieben, ne?
Mhm.
Ah ja, interessant. Mir fallen jetzt so keine Fragen ein, aber ich würde euch, die hier zuhören, gerne mal bitten, uns doch per Instagram oder per E-Mail einfach nochmal so ein paar Fragen zu schicken, die ich dir einfach da mal weiterleiten würde.
Sehr gerne.
Die wir dann so mal beantworten können.
Oder schreibt die in die Kommentare.
Oder schreibt die in die Kommentare, weil ich meine, wir können jetzt noch stundenlang über das Studium reden, das ganze Studium durchsprechen, aber ich glaube, das ist einfach zu komplex.
Ja, wir haben ja jetzt alles, ne? Also dauert, wir haben die Zeit.
Ja, 5 Jahre um den Dreh, plus ja. 2, plus dann nochmal 3.
Also ich glaube, der Kernpunkt ist, du musst halt auch wirklich Bock drauf haben.
Richtig.
Und du musst dich engagieren und du darfst auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Weil Technologie entwickelt sich so krass weiter. Ne? Wir hatten ja der Interoral-Scanner, der kleine. Es gibt auch so große. Ich habe, das ist so jetzt eine Anekdote aus Berlin, da war ich in der Praxis, da haben wir einen Rollout gemacht. Und die hatten so einen Roboter da quasi, da waren auch unten 2 PCs drin. Das Ding hat in Echtzeit, das ist so, wie so ein Scanner gedreht, der hat mir da gezeigt, ich habe da auch nicht richtig verstanden. Aber machst du so eine Platte rein, dann gehst du mit so einem Scanner da rein und dann kannst du quasi, da ist auch so ein Bohraufsatz drauf und dann kannst du auf dem Bildschirm quasi, kannst du in den Zahn bohren und siehst aber alles. Also das ist komplett verrückt.
In den Zahn, also du bist nicht beim Patienten, sondern der Roboter ist beim Patienten.
Ja, und du steuerst den Roboter, ja. Komplett wild.
Ja, ich kenne sowas irgendwie bei Chirurgen, die dann quasi aus Florida in Berlin dann operieren.
Also übertrieben. Was die Technologie angeht, meine ich, ist das halt schon, Zahnarzttechnologie ist
weit fortgeschritten.
Ja, ja. Ja. Komplett also wildes Level, ja.
Also momentan kann er auch den Zahn mit Laser bohren. Also nicht mal mit einem normalen Bohrer. Das habe ich ja auch gesehen. Ja, also einfach mit Laser und Wasser kommt er drauf auf den Zahn, entfernt nur die Karies, nichts mehr als Karies. Und das ist ja ein richtiger Sprung, sag ich mal, in Zahnmedizin.
Weniger Schmerzen auch für den Patienten?
Weniger Schmerzen auf jeden
Fall. Hast du sowas hier?
Nee.
Ach.
Ich glaube auch sehr wenig in Deutschland Zahnärzte oder Kollegen, die das einmal anbieten.
Ja.
Aber das kommt. Ich glaube, noch 10 Jahre finden wir das bei jeder Zahnarzt.
Dann warte ich noch 10 Jahre, bis ich vorbeikomme. Okay.
Ja, das ist ja auch klar. Ne? Also du willst ja auch das Patienten schonend wie möglich machen.
Ja, darum und du geht willst, ja. Ja, ich glaube, also einmal das, aber ich glaube...
Da habe ich nämlich noch eine Frage.
Du lässt mich einfach nicht ausreden.
Nein, jetzt bin ich mal du. So. habt ihr viele Angst, Patienten... Also ich glaube, wenn man jetzt so mal vergleicht, ich glaube, die Zahl ist mehr geworden, oder? So über die Zeit, dass mehr Leute Angst vor dem Zahnarzt haben.
Auf jeden Fall. Also zum Beispiel durchschnittlich bekomme ich 3 Angstpatienten am Tag. Ja. Also reden wir halt von 10 Patienten haben wir immer so 2 bis 3 Patienten, die Angst haben vor dem Zahnarzt.
Mhm.
Aber richtige Angst, weil wenn wir also reden, generell fast jeder hat ja Angst vor dem Spitze. Jeder muss erstmal aufklären, dass es einfach ein kleiner Pix ist, das würde nicht schmerzen und dann zittert er ein bisschen. Aber es gibt Patienten, die richtig, richtig Angst haben. Also hier muss man ein bisschen stoppen. Da muss man erstmal richtig mit dem Patienten umgehen. Langsam, schritteweise.
Kann man sagen, woher die Angst kommt? Ist das unterschiedlich bei den Leuten oder ist das eher so, ist das so ein Muster, dass man weiß, okay, das ist...
Also ich habe das so empfunden, also das kommt von 2 Arten. Erstmal eine schlechte Erfahrung mit einem anderen Zahnarzt, im Kindheit am meisten, wurde halt gezwungen, einen Zahn zu behandeln oder eine Füllung machen zu lassen, dann bleibt diese Image im Kopf von dem Kind und das bleibt auf jeden Fall mit der Zeit. Und dann hat er so eine Angst sich gebaut. Oder wenn der Patient halt nie beim Zahnarzt war, aber dann hörte er von anderen Kollegen. Nur einfach Geschichte. Ich war bei einem Zahnarzt und er hatte mich richtig wehgetan. Oder ich war bei einem Chirurg, hatte den Zahn gezogen, da hatte ich richtig dicke Wange bis 3-4 Wochen. Also solche einfach Geschichten hört man öfter einfach zwischen dem Publikum und dann bildet sich einfach Angst.
Aber das ist ja auch so, du hörst ja auch selten von einem, der zum Zahnarzt geht, der sagt, nee, ich war da, war gut. Wenn du erzählst, dass du irgendwo warst, dann ist der Zahn abgebrochen oder du hast 15 Spritzen bekommen, weil sonst erzählst du ja gar nichts.
Also nee, über den Zahnarzt erzählt man immer Negatives. Immer nur Negatives.
Das stimmt.
Ne, du
das
sagst ja nie, ich war gestern beim Zahnarzt und gut, Ende. Erzählst, ist halt uninteressant.
Genau. Wenn scheiße war, hörst du zu, aber wenn gut war, ist egal, weil da willst du gar nicht hören. Das stimmt. Aber das mit der Kindheit, da das ist bei mir so.
Ich habe mir früher immer alles machen lassen ohne Narkose.
Woher kommt das dann?
Daher.
Also ich hatte als Kind schlechte Erfahrungen gemacht und das ist halt so deswegen bin ich Zahnarzt, das ist schwierig.
Ja.
Nein, der Geruch, als ich hier reingekommen bin,
habe ich auch gelernt.
Man muss mal wissen, also Zahnmedizin vor 20 Jahren war das komplett anders als jetzt.
Ja, natürlich, hundertprozentig.
Die Zahnärzte waren auch komplett anders.
Das stimmt.
Jetzt sind die Leute einfach mehr motiviert, was kennenzulernen, also über die Zahnmedizin zu sprechen, über Vielfalt von Arten von Zahnersatz zu reden. Damals war einfach, ich gehe nach Zahnarzt und dann der Zahnarzt erklärt mir alles. Ich muss ja gar nicht mal recherchieren. Und momentan, wenn man halt mehr Informationen hat, dann ist das auf jeden Fall weniger, sag ich mal, Angst. Also dann bekommt er eigentlich weniger Angst vor dem Zahnarzt.
Ja, klar. Ich hätte mal noch eine interessante Frage.
Ich habe gar nicht mehr so viele Fragen.
Das ist allgemein. Wenn ich jetzt hier hinkomme und wir machen da so ein Gespräch und sagen, oh, das ist aber alles nicht gut, muss mal alles hier überarbeitet werden, kann ich auch sagen, alles klar, gib mir mal eine Vollnarkose, ich schlafe 4 Stunden und du machst das alles sauber?
Es gibt auf jeden Fall eine Vollnarkose. Wir bieten hier momentan nicht, also in unserer MVZ, aber wir haben immer so Kooperation mit anderen Ärzten im Klinikum zum Beispiel. Wir müssen nur halt eine Überweisung machen. Wir schreiben, was ja gemacht werden sollte. Und der Arzt wird das alles dann organisieren mit der Narkose.
Und muss das, musst du das entscheiden oder kann ich sagen, ich will eine Vollnarkose haben?
Also Entscheidung tut der Patient selber. Also wenn er will, also zum Beispiel gar keine Spritzen, der will gar keine Behandlung am Stuhl, der will einfach mal alles unter Vollnarkose machen lassen, erkläre ich ihm alles auf jeden Fall. Was sind die Konsequenzen, Vorteile, Nachteile? Aber die Entscheidung tut der Patient selber.
Das geht, ja, meine Behandlungen sind zu 90% Vollnarkose.
Ehrlich?
Ja, ich kann halt nicht. Ich stecke mir einen Finger in den Mund und muss würgen. Wie willst du da arbeiten? Also,
aber das ist ja echt gut zu wissen mit dieser Vollnarkose.
Ja, klar.
Machst du mal schön 2 Behandlungen. Du
musst halt selber Pain, ne?
Ja. Musst
dir bewusst sein.
Ist egal. Also,
ja, natürlich ist das egal.
Was kostet, was kostet so eine Vollnarkose? Weißt du das?
Die Krankenkasse übernimmt das.
Seit wann?
Also die Vollnarkose übernimmt die Krankenkasse.
Ja, haben sie sich
wohl verarscht. Ich glaube, muss man nur halt die Gebühren zahlen, die normalen Gebühren. Damals, also ich hatte das einfach vor 3 Jahren bei einem anderen MVZ, wir haben das gehabt, also in der Praxis, und dann wir müssten nur halt eine Überweisung von einem Psychiatrie-Arzt haben und die Gebühren, ich glaube, das waren 75 Euro, die müssen das zahlen. Und dann alles, was anders, dann übernimmt die Krankenkasse.
Das ist Bescheid. Ja, das ist gut zu
morgen
wissen.
Morgen bucht er einfach.
Ja, ich buche mir mal ein Zimmer morgen. Okay, dann.
Wir kennen ja auch Psychologen. Also,
ja, das ist nicht das Problem. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
Ja.
Ich danke dir erstmal für deine Zeit, dass wir hier auch in deiner Praxis quasi aufnehmen durften. Wir würden gleich nochmal mit dir so vielleicht 2-3 Fotos machen.
Sehr gerne.
So, wenn das für dich okay ist. Was denn?
Ja, gib mal die Kamera. Dreh die mal um jetzt nochmal für die abschließenden Wörter.
Für die abschließenden Wörter?
Wörter,
ja. Ja, mach doch mal den Abschluss.
Ja, mach mal. Du warst doch gerade dabei, ich meine.
Guck mal, so muss es ja durchgehen. Genau. Wir kommen jetzt zum Ende. Dankeschön nochmal. Wir werden gleich nochmal ein bisschen durch die Praxis laufen, gucken uns das nochmal ein bisschen an. Und wenn ihr Fragen habt, haben wir ja gerade schon gesagt, in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schreiben, bei Instagram schreiben. Und wenn du mal Bock hast, deinen Job vorzustellen oder einen Kollegen hast, der vielleicht eine eigene Firma hat, der ein eigenes Unternehmen hat, dann melde dich gerne und dann schreib uns und dann kommen wir vorbei und dann nehmen wir auch bei dir auf. In diesem Sinne, Dankeschön nochmal.
Sehr gerne.
Und
vielen Dank erstmal, dass ihr da seid. Hat auf jeden Fall sehr Freude gemacht, viel Spaß gemacht, diesen auch Austausch, was wir gemacht haben, hat mich richtig gefreut.
Schön. Dankeschön, ich verabschiede mich und sag ciao.
Ja. Ciao, auch ciao. Von mir, danke für deine Zeit und
sehr gerne.
Tschüss.